Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann, hallo. Es ist wieder Eurovision Song Contest. Am Samstag findet der ESC statt. In Liverpool dieses Mal, weil das Gewinnerland vom vergangenen Mal, also die Ukraine, natürlich immer noch kein Event dieser Art ausrichten kann. Ein zweiter ESC, also ist das während des russischen Angriffskrieges. Das macht den Abend besonders. Aber auch, dass der Moderator, der für Deutschland dabei ist, Peter Urban, zum letzten Mal kommentiert. Zum 25. Mal wird er das am Samstag machen. Das ist schon ordentlich. Also es geht seit 1997. Nur einmal musste er aussetzen wegen Krankheit. Und in diesen vergangenen Jahren, da hat er wirklich viel mitgemacht.
I'm sorry. 0 points.
Keine Punkte von den Anrufern in Europa.
Ja, die Nullpunkte für Deutschland, eine fast schon liebgewonnene Tradition, könnte in diesem Jahr weitergehen damit. Aber natürlich gab es auch das hier.
Lina kann es nicht fassen. Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010 mit 246 Punkten.
Peter Urban, der NDR-Moderator, hat sich durch die Höhen und die Tiefen des ESC moderiert. Beflissen, ironisch und kurzweilig. Jetzt ist er 75 Jahre alt und sagt, es ist einfach mal an der Zeit aufzuhören. Hier gucken wir jetzt nochmal auf 25 Jahre ESC mit Peter Urban. Und 1997 ging's los. Ob er sich denn noch daran erinnern kann, wie er damals an den Job gekommen ist?
Ja, gerne, natürlich. Es ist eine lange Zeit. Es ist über ein Drittel meines Lebens. Also das wurde mir jetzt kürzlich erst klar, als ich da saß und mein Buch geschrieben habe. Und da dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Aber es ist so. Und ich kam da wie die Jungfrau zum Kinde. Denn meine Radiosendung, die ich seit Anfang der 70er Jahre mache, die strahlen ja eher andere Musik aus. Also Bob Marley, Soul, Rock und so weiter. Und dann fragte mich der Verantwortliche beim NDR, mit dem ich das Live-Aid-Konzert und auch das Konzert für Nelson Mandela übertragen hatte, der mich also als Kommentator in dem Bereich kannte, ob ich das nicht machen wollte. Und ich so erstmal ein bisschen überrascht, wirklich, soll ich das machen? Und dann reizte mich aber der sportliche Wettkampf dieser Sache. Also es ist ja ein dramatischer, spannender Wettbewerb, wo du nie weißt, wer gewinnt. Und hat dann auch musikalisch nach dem ersten Jahr, als ich 97 dabei war, musikalisch auch gewonnen. Da gewann gleich eine Rockband, Katrina and the Waves. Und da dachte ich mir, Mensch, da eröffnen sich ja ganz neue Perspektiven. Und ich habe es seitdem nicht bereut. Ich habe es geliebt. Es wurde immer interessanter. Und gleich im zweiten Jahr war es ja schon Gildo Horn. Das war ja schon ein außergewöhnlicher deutscher Act, der da auf der Bühne rumturnte. Also es gab immer was Schönes zu berichten und zu kommentieren. Insofern, es war ein richtig schöner Job.
Sie haben es ja schon gesagt, der ESC ist ein Musikwettbewerb. Und in den Augen vieler aber eben nur Unterhaltung, wofür dann eben auch viel Geld ausgegeben wird. Was ist der ESC in Ihren Augen?
Natürlich ist es Unterhaltung, es ist eine Show, aber eben mit Beiträgen aus ganz vielen Ländern, sodass er auch manchmal kulturell interessant sein kann. Du kannst also ethnische Dinge erfahren, die du sonst ja nie erfahren würdest. Du würdest ja sonst nicht einen Popsong aus Albanien kennenlernen oder aus Montenegro. Insofern ist auch diese Mischung, die du da erlebst, oft interessant. Ich habe immer geliebt zum Beispiel Beiträge aus der Ukraine, wenn da eine ethnische Stimme zu hören ist, also eine Frau mit Frauengesang, osteuropäischem Frauengesang und modernen Techno-Beats drunter. Auf einmal, das gibt eine wunderbare Mischung und dieses Fließen von ineinander, von Stilen ist einfach interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Wettbewerb von aktueller Popmusik und da passt sich dann bald mal alles an den internationalen Mainstream an. Zu einer Zeit klang eigentlich alles wie moderne amerikanische R&B-Songs oder wie ein schwedischer Mainstream-Popsong. Also es gibt immer diese Wellen. Aber was ich sagen muss, ist, dass die Vielfalt in den letzten 10 Jahren unglaublich viel größer geworden ist und dass eben auch solche Überraschungen wie der Portugiese Sobral möglich sind, der einen ganz zarten Jazz-Song singt und gewinnt damit. Oder die italienische Rockband Måneskin, die mit einem knalligen Rocksong auf Italienisch gewinnt. Also solche Überraschungen gab es ja früher weniger und deswegen finde ich den Wettbewerb umso interessanter heutzutage.
Sie haben jetzt schon die Ukraine angesprochen, die im vergangenen Jahr gewonnen hat. Mhm. Nun ist es so, beim ESC soll ja die Politik eigentlich draußen bleiben, was natürlich Quatsch ist. Vielleicht muss man die Frage sogar eher andersrum stellen. Warum gehört Politik zum ESC unbedingt dazu?
Also es ist ja alles politisch. Es ist ja auch politisch, wenn Conchita gewinnt als Transvestit, als männlicher, verkleideter Transvestit mit Bart, mit einer hohen Stimme singt er eine James Bond Shirley Bassey Ballade und gewinnt und bekommt auch Stimmen aus Osteuropa und Südeuropa aus Ländern, wo früher Homosexualität diskriminiert wurde oder immer noch diskriminiert wird. Und das ist schon mal politisch. Dann natürlich die politischen Einflüsse, wenn da Streitigkeiten zwischen Ländern sind und da gab es dann mal Probleme zwischen Armenien und Aserbaidschan und diesen Dingen und natürlich Putin, Russland. Russland war mal auch beim ESC ein fortschrittliches, liberales Land. Die haben ihre Band Tattoo damals 2003 als Beitrag geschickt und andere Rockbands und waren sehr fortschrittlich. Und auf einmal ist das alles weg und das Gegenteil ist der Fall. Dann schicken sie noch ein Friedenslied 2015 nach Wien und das dann ausgebuht wird, weil sie ja noch gerade die Krim überfallen hatten. Und Weißrussland ist auch ein Beispiel dafür, wie politische Einflussnahme oft auch auf den Song ausstrahlt. Da gab es einmal einen Beitrag, der hieß "Ich liebe Weißrussland, I love Belarus". Ich meine, wer sowas Blödes an den Start bringt, der muss auch mit einem schlechten Platz bestraft werden. Aber das war sicherlich auf Einfluss des Präsidenten und des Autokraten geschehen. Also Politik spielt da natürlich rein und es ist klar, dass im letzten Jahr die Ukraine überlegen gewonnen hat, auch nicht nur aus musikalischen Gründen, sondern eben auch, weil es eine europäische Volksabstimmung gegen den Angriffskrieg der Russen war. Und Russland und Weißrussland nehmen ja auch seitdem auch im letzten Jahr auch nicht mehr teil. Das ist ja auch ganz logisch, ehrlich gesagt, denn es soll ja eigentlich ein Beispiel für europäische Harmonie sein und nicht für europäische Kriegspolitik.
Und wie gehen Sie damit um, also moderieren in wirklich politisch nicht leichten Zeiten?
Ja, das ist nicht einfach. Ich kann mich erinnern, in Aserbaidschan waren wir 2012. Und da war natürlich die Menschenrechtsfrage auch in Deutschland sehr, sehr akut. Da stellten sich viele auch immer Fragen, können wir da überhaupt hinfahren und ein ESC feiern, während im Land vielleicht die Menschenrechte nicht richtig erfüllt werden und Menschen unterdrückt werden, politische Gegner diskriminiert werden oder ins Gefängnis gesteckt. Und daher habe ich auch in meiner Kommentierung damals dauernd einfließen lassen, auch die Menschenrechtsperspektive und Dinge, die es dazu zu sagen gab. Das fließt da natürlich rein. Nein. Es macht mehr Spaß, wenn man das nicht machen muss, aber wertfrei ist eigentlich so ein ESC selten. Auch in Schweden damals, ich meine, Jamala gewann mit diesem Lied, da ging es um die Entführung, die Verschleppung der Großeltern der Sängerin von der Krim nach Sibirien unter Stalin. Das war ein historischer Song, aber natürlich hatte der aktuelle Bezüge und das musste man auch kommentieren. Und es mischt sich. Der ESC ist ein wunderbares, riesiges Spektakel mit viel Feuerwerk und tollen Fernsehbildern und auch lauter Musik oder leiser Musik, aber er hat natürlich auch politische Seiten.
Ja, Sie kommentieren die Acts natürlich beflissen. Sie haben sich damit immer im Vorhinein beschäftigt, aber auch mit so einer gewissen Ironie. Sie haben auch gar nicht viel Zeit zum Kommentieren, weil es geht ja immer gleich weiter. Wie ein Song vom nächsten. Was macht denn in Ihren Augen eine gute ESC-Moderation aus?
Also da gibt es natürlich keine Regel. Da haben die Länder oder die Kommentatoren auch unterschiedliche Routinen. Also ich habe schon gesehen, dass einige vollkommen viel kommentieren, auch manchmal in die Musik rein. Ich wundere mich immer, was die immer noch reden. Ich gucke so durch die Scheiben und sehe die reden, wo da eigentlich ja schon alles vorbei ist. Aber man hat echt nur 30 Sekunden. Man kann ja auch nicht irgendwas erzählen, während im Bild was anderes läuft. Also insofern ist man schon begrenzt. Da muss man sich das schon aufschreiben und die Pointe richtig setzen. Wenn man da frei aus der Hüfte redet, da kann man sich vielleicht verplappern und versabbeln und die Zeit dann einfach vergessen. Deswegen schreibe ich mir das auf, aber die Ideen, die ich äußere, die sind schon spontan gekommen. Bei den Proben schaue ich mir das ja an. Aber andere Länder, Terry Wogan früher für die BBC, für das UK, hat auch in die Musik reingeredet und einfach ein pauschales Urteil nach dem anderen gefällt. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich finde, man muss trotz aller Ironie irgendwie fair sein. Man kann schon auf Dinge hinweisen, aber man muss trotzdem die Musiker oder die Musik auch mögen. Man kann die nicht einfach zynisch betrachten und nur durch den Kakao ziehen. Also das fände ich vollkommen falsch.
Natürlich ist es mittlerweile auch so, dass auch Ihre Kommentare kommentiert werden, und zwar in den sozialen Medien. Da gab es ja zum Beispiel einmal Kritik, ich glaube, da ging es um eine Sängerin, die hatte ein bisschen Übergewicht, und das haben sie dann als runden Beitrag gewertet. Dafür gab es dann Ärger. Hatten die Kritiker im Nachhinein recht? Hätten sie das nicht sagen sollen, oder muss man sagen, meine Güte,
Show
geht weiter?
Es war 1998, da war die Sensibilisierung für solche Äußerungen noch nicht so stark, aber auch da gab es schon 1998 Reaktionen, und im Nachhinein hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen. Ich habe es aber echt lieb und positiv gemeint, aber es wird dann oft auch falsch verstanden. Ehrlich gesagt, heutzutage würde man manche Sachen, die ich früher gesagt habe, nicht sagen. Also ich habe ja häufiger mal gesagt, oh, das ist aber eine attraktive Sängerin oder sowas. Das macht man heute eigentlich nicht mehr, was die Sache auch immer ein bisschen langweiliger macht. Aber es ist einfach so, dass man auf Äußerlichkeiten mehr Rücksicht nehmen muss und auch einfach jedem seinen Lauf lassen soll. Und das ist auch richtig so. Ich würde solche Sachen also über körperliche Befindlichkeiten überhaupt nicht mehr sagen heutzutage. Aber schon über gewisse Outfits, also das kann man schon sagen.
Muss man
sagen.
Ja auch kommentieren.
Ne? Also wenn zum Beispiel, ich habe mal 2004 eine rumänische Sängerin, hatte nichts an, also wirklich nichts. Also da sieht man auf der Herbertstraße größere Kostüme, und dann habe ich schon sowas gesagt wie, aber so hätten wir uns die Öffnung des Eisernen Vorhangs nicht vorgestellt. Mhm. Also solche Dinge, die kann man schon immer noch sagen. Aber trotzdem, wenn es persönlich wird oder wenn es um persönliche Erscheinungen geht, da muss man natürlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf setzen. Aber bei den Kommentaren in den sozialen Medien, da kann ich Folgendes dazu sagen, dass oft gar nicht bis zu Ende gehört wird. Da sage ich vielleicht einen Halbsatz, und dann geht schon das aufs Smartphone, und da wird schon irgendwas reingeklickt oder reingepostet, was du gar nicht gesagt hast. Denn die Pointe wurde dann gar nicht mehr gehört, sondern dass der Satz, man kehrt sich ja leicht um, das ist ja der Sinn von Ironie, und dass man nicht am Anfang gleich alles raushaut, sondern dass am Ende eine Pointe kommt, die das Ganze relativiert. Da habe ich oft Kommentare erlebt, die einfach noch nicht richtig waren, weil sie den Satz, den ich gesagt habe, gar nicht zu Ende gehört haben.
Für den ORF moderieren in diesem Jahr Jan Böhmermann und Olli Schulz den ESC. Sie halten das für keine gute Idee, habe ich gelesen. Weshalb?
Ja, das habe ich irgendwann mal gesagt. Ja, ich habe mich einfach daran gestört, dass die rangegangen sind mit der Aussage, ja, wir werden alles durch den Kakao ziehen, besonders Deutschland oder so. Das finde ich ja, aber ich habe es auch nicht ernst genommen, ganz ehrlich. Wir wissen doch alle, dass das so eine spontane Idee ist, und der ORF überträgt das in einem Radiosender, FM4, sehr guter Sender übrigens. Aber es ist also nicht eine Fernsehkommentierung, und ist doch okay, dass sie das machen, weil Böhmermann ist ein brillanter Satiriker und er macht wunderbare Sendungen. Olli Schulz ist sehr lustig. Also insofern kann das ganz fröhlich sein, aber ich weiß nicht, ob es den ESC als Wettbewerb und auch in seinen mittlerweile doch ganz anständigen Qualitäten wertschätzt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Dann reden wir nochmal über den deutschen Beitrag. Der kommt in diesem Jahr von der Band Lord of the Lost, und der Song heißt Blood and Glitter. Wir können nochmal kurz reinhören. Blood and Glitter. Also, Lord of the Lost, der Herr der Verlorenen, der verlorenen ESC-Punkte vielleicht wieder, oder?
Herr Urban? Das glaube ich nicht. Aber der Titel, der weist ja darauf hin. Nein, das will ich nicht hoffen. Ich bin deswegen froh, dass diese Band, eine Metal-Glam-Band, den Vorentscheid gewonnen hat, weil ich mir denke, dass mit so einer auffälligen Musik, die auch visuell und akustisch anders ist als andere deutsche Beiträge in der Vergangenheit, dass wir da mehr Aufmerksamkeit erreichen, mehr auffallen. Und beim ESC ist ja dieses eigentümliche Punktesystem, was ja sehr wichtig ist. Du bekommst immer nur 10 Länder bekommen Punkte. Bei jeder Abstimmung, bei jedem Land, bei jeder Jury werden nur 10 bewertet, die anderen bekommen 0 Punkte. Und deswegen musst du in Erinnerung bleiben, musst du auffallen. Du kannst nicht untergehen. Unsere früheren Beiträge in den letzten Jahren, bis auf Michael Schulte 2018, die waren eher so leicht durchschnittlicher Mainstream, fielen nicht auf und gingen den Leuten nicht ans Herz. Die berührten das Publikum überhaupt nicht und daher auch die schlechten Platzierungen. Ich denke auch durch das Besondere von Lord of the Lost, durch eben den ganz anderen musikalischen Stil und Rockfans gibt es viele beim ESC mittlerweile, haben sie eine bessere Chance, gute Punkte zu erzielen, wenigstens, sagen wir mal, einen Mittelplatz zu erreichen, was ja schon mal ganz schön wäre.
Mhm. Bestenfalls Mittelfeld, hat die BBC gesagt, ja, schon im Vorfeld.
Die ja. BBC weiß es ja.
Aber Durchschnittlichkeit haben Sie gerade angesprochen. Ist das auch so eine leichte Kritik vielleicht am NDR, der ja halt maßgeblich beteiligt ist, auch an der Vorauswahl?
Das ist überhaupt keine Kritik am NDR. Mhm. Nee, also natürlich ist da vielleicht das Angebot nie da gewesen. Also man muss das auch mal so sehen. Also in Deutschland sind die Musiker anscheinend auch nicht richtig bereit, da teilzunehmen und wirklich die kreativen Kräfte, die es gibt, dass die sich aufmachen und sagen, okay, wir liefern hier jetzt mal einen guten Song und einen guten Beitrag. Das ist in der Vergangenheit nicht so richtig gewesen. Oder es gab diese Beiträge, zum Beispiel Lily Among Clouds ist eine Sängerin, die antrat 2019, nur Dritte wurde im Vorentscheid. Aber mit deren Beitrag wären wir sehr, sehr erfolgreich gewesen, da bin ich mir ganz sicher, weil sie eben was anderes, diese stille Piano Ballade war einfach was Außergewöhnliches und du musst was Außergewöhnliches liefern beim ESC, aber sie wurde einfach nicht gewählt und in Deutschland sind ja immer Gremien dabei gewesen, also Jurys, manchmal zwei Jurys und das Publikum, das abgestimmt hat und wenn das so entscheidet, dann ist das so und ich glaube gerade in diesem Jahr war ja die Vielfalt beim Vorentscheid schon viel, viel größer als im Jahr davor, wo nur angeblich radiotaugliche Mainstream-Titel im Angebot waren. Da ist natürlich dann die Auswahl auch geringer, aber diesmal war die Auswahl groß und es gewann eben dieses Werk von Lord of the Lost und ich finde es gut so, dass das echt mal was anderes dann als deutscher Beitrag sein kann, dass da in Liverpool antritt und ich hoffe nur, dass es dann auch so aufgeht, wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Ich finde, das wird echt zu ernst genommen, also es gibt wichtigere Dinge.
Wie geht's denn jetzt mit Ihnen weiter, Peter Urban?
Mit Ihnen geht es ganz einfach weiter. Erstens habe ich in den letzten 8 Monaten ein Buch geschrieben, das jetzt erschienen ist im April, On Air heißt das, und wo ich also meine Erlebnisse, die also seit den 60er Jahren ja herrühren, ich mache seit 50 Jahren Radio und das ist mein Hauptjob und alle 2 Wochen einen Podcast, Urban Pop, der sehr erfolgreich ist. Und ich mache wöchentlich meine Sendung weiter. Den ESC habe ich ja immer nur einmal im Jahr gemacht. Den höre ich auf, aber alle anderen Sachen mache ich weiter. Gehe auf Lesereise mit meinem Buch. Also ich habe noch genug zu tun, keine Sorge.
Gut, Peter Urban, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war der Corso-Podcast. Mein Name ist Christoph Freimann. Samstag ESC gucken und den Podcast abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Tschüss.